Es hat mich getroffen, weil ich mich unsicher gefühlt habe, plötzlich. Ich dachte mir, okay, ja, bin ich jetzt sicher? Ich bin mit meinem Sohn, ich komme aus der Schule. Also diese ganze Gewalt hat eben mein Sicherheitsgefühl sehr beeinträchtigt.
Willkommen zurück bei Über Hassreden, dem Podcast von HateAid. Ich bin Samira El-Wasil und begleite euch durch die unschönen Seiten des Internets. In der letzten Folge haben wir von Vincent gehört, was es als Kaffeebesitzer bedeutet, die Wut von Corona-Leugnenden und ImpfgegnerInnen auf sich zu ziehen. Heute geht es um einen rassistischen Hate-Storm oder auch Shitstorm, also um eine Angriffswelle im Internet und um Mehrfachdiskriminierung im Netz. Ihr werdet hören, was Intersektionalität mit digitaler Gewalt zu tun hat. Der Begriff meint, dass Menschen wegen verschiedener Merkmale, wie zum Beispiel Geschlecht und Hautfarbe, diskriminiert werden können. Diese Diskriminierungsformen aber nicht einzeln betrachtet werden sollten. Sie beeinflussen sich gegenseitig und können auch neue Formen der Diskriminierung hervorrufen. Außerdem erfahrt ihr, was eine Melderegister-Auskunftssperre ist und warum sich Hass in den seltensten Fällen gegen die individuelle Person richtet. Triggerwarnung: Diese Folge behandelt Mehrfachdiskriminierungen und in diesem Zuge rassistische, sexistische und behindertenfeindliche Themen. Außerdem ist auch Suizid, also Selbstmord, Teil des Gesprächs. Wenn ihr auf entsprechende Sprache und die Themen sensibel reagiert, hört euch diese Episode lieber nicht oder nicht alleine an. Und wenn ihr selbst Hassrede im Netz erlebt, wendet euch an HateAid. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Diesmal hat sich HateAid-Redakteurin Kerstin Matuschak mit Emilia Roark getroffen. Die Ende 30-jährige algerisch-jüdische karibische Berlinerin ist Politologin, Sachbuchautorin und Aktivistin. Sie hat das Center for Intersectional Justice e.V. gegründet und setzt sich für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion ein.
Hallo Emilia, schön, dass du da bist. Seit wann, wenn du dich so zurückerinnerst, bist du auf Social Media unterwegs und vor allen Dingen, seit wann äußerst du dich dort zu gesellschaftlichen Themen?
Also seit ein knappes Jahr, seitdem mein Buch rausgekommen ist, und vorher habe ich mich dazu immer, ja, ich würde sagen, geweigert, weil ich wusste auch, wie schwierig Social Media sein kann, also dass es eben sehr vereinnahmend sein kann, dass es auch gewalttätig sein kann und das ist auch sehr viel mit Selbstdarstellung, mit Selbstprofilierung und das hatte für mich unangenehme Seiten und genau deswegen habe ich das bisher nicht gemacht und dann mit der Erscheinung meines Buches hat es einfach Sinn gemacht, eine Instagram-Präsenz zu haben. Aber ich bin nur auf Instagram präsent. Ich habe zwar Twitter und Facebook, bin aber darauf komplett inaktiv und auch LinkedIn. Ich weigere mich eigentlich bisher, auf Twitter aktiver zu sein.
Hast du da irgendwie von anderen Leuten was mitbekommen, was die Stimmung auf Twitter angeht? Oder was hält dich von der Plattform weg?
Also ich finde es gar nicht ansprechend für mich. Also es ist auch nicht schwer, davon fernzubleiben, weil es reizt mich überhaupt nicht. Ich finde es trocken, ich finde es... Es ist auch nicht intuitiv, also ich bin auch kein Digital Native, aber ich weiß auch überhaupt nicht, wie das geht. So, also klar, so Tweets und es ging mir auch so bei Instagram. Na, am Anfang wusste ich nicht, wie man Stories macht oder ich hatte auch das ganze Interface auch nicht so zu 100% verstanden. Ich glaube, ich könnte das natürlich mit Twitter, aber ich habe mich einfach nicht darum gekümmert. Also ich will das nicht. Es scheint mir ein bisschen zu sehr auf Konflikte, Aggressionen gerichtet zu sein und das interessiert mich nicht.
Obwohl Emilia auf Twitter nicht so aktiv ist, hat sie doch Follower. Gut 7.000 sind es. Doch dass ihr eigentlicher Hauptkanal Instagram ist, sieht man an der dortigen Followerzahl. Knapp 30.000 Menschen erreicht sie da. Und mit denen fühlt sie sich wohl.
Und erlebst du das auf Instagram anders? Gehst du da gerne rein? Also ist das so ein Wohlfühlort für dich?
Ja, also teilweise schon. Also ich glaube, so die Leute sind da wohlwollend oder wenigstens die Leute, die mir folgen. Also ich spüre sehr viel positive Energien und wenn ich auch auf Instagram bin, also die Leute, die ich am meisten folge, sind Memes und deswegen, wenn ich auf Instagram scrolle, dann sind es meistens so Witze, die mich zum Lachen bringen. Und ja, also Wohlfühlgefühl ganz würde ich das nicht sagen, vor allem seitdem ich selbst ein Profil habe und Content teile, weil es hat auch sehr viel mit, also, ne, mit den Algorithmen und wie oft man auf die Plattformen sein muss und ja, also das ist schon ein wichtiges Element und also ich weiß nicht, ob Leute, die aktiv sind auf Instagram, Ich glaube nicht, dass irgendjemand das behaupten kann, komplett frei davon zu sein, aber ich bin es auf keinen Fall.
Deine Wege und HateAids Wege hatten sich ja gekreuzt, als du gerade einen Hate-Storm erlebt hattest. Wer oder was hat diesen Hate-Storm eigentlich ausgelöst?
Also das war ein Post für The North Face Deutschland, wo ich geschrieben hatte, dass die Outdoors, so I'm gonna say it in English, die Outdoors, also sind eine, frage ich, männliche, weißbürgerlichen Sphäre und es ist wichtig, eben sie zu öffnen, damit viele unterschiedliche Menschen sich auch wohlfühlen können draußen. Und dann wurde es komplett missverstanden. Also es gab Bild TV, die ein lächerliches Video rausgebracht haben, wo sie angefangen haben mit, okay, Wandern soll jetzt rassistisch sein, damit einem Bild von mir. Also das war komplett absurd. Und das zeigte mir auch, dass ich an Nerven getroffen hatte. Aber dann hatte ich sehr, sehr, sehr viele Neonazi-Trolls, die mich angeschrieben haben und mit Gewalt überflutet haben, weil, und das wusste ich nicht, dass es sehr viele eben Neonazis, die der North Face folgen und auch in den Kundenstamm sind, weil durch den Namen North, ne, alles, was aus dem Norden kommt, ist überlegen, ist ja also die rassische Überlegenheit zu sagen, sozusagen kommt aus Nordeuropa. Und vor allem, weil auch in ökologischen Sphären, also Ökofaschismus ist auch ein Begriff, also das zeigt auch, dass es, also es gibt manchmal also eine wirklich enge Überschneidung zwischen Ökologie und Faschismus, Ökologie und Rassismus. Also zum Beispiel Hitler selbst hatte auch ein sehr enges Verhältnis zur Natur, zu den Tieren etc. Aber auch viele Menschen, also extreme Gruppen, die für Umweltschutz aktiv sind, haben auch sehr eugenistische Perspektiven, wo es darum geht, einfach die afrikanische Bevölkerung zu senken, weil sie das Problem seien, etc. Also, und das ist für mich klar geworden, okay, die sind in diesen Kreisen und sie haben sich offenbart dadurch.
Ohne den Hass zu reproduzieren, was wurde dir denn eigentlich so geschrieben? In welche Richtung ging das? Waren das eher Beleidigungen oder eher Bedrohungen?
Das waren beides. Das waren Beleidigungen, also viel mit dem N-Wort.
N-Wort steht für eine rassistische Bezeichnung von schwarzen Menschen. Es ist dieselbe Bezeichnung, mit der auch Schokoküsse früher benannt wurden. Durch den Gebrauch N-Wort wird der rassistische Begriff vermieden und keine Gewalt reproduziert. Und noch eine Erklärung. Emilia sprach von eugenischen Perspektiven. Eugenik meint die Lehre von der Verbesserung des menschlichen Erbgutes und war in der Zeit des Nationalsozialismus gleichbedeutend mit Rassenhygiene. Emilia nannte auch das Wort Ökofaschismus. Dieser Begriff wird von verschiedenen politischen Richtungen vereinnahmt und erfuhr in den letzten Jahren eine Bedeutungswandlung. Warum Ökologie ursprünglich aus einer sehr konservativen Ecke kommt und was faschistische Ideologien damit zu tun haben, lest ihr im Artikel der Fact-Checker-Seite Volksverpetzer, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Gleich wird übrigens ein F-Wort fallen, das Emilia aber erklärt und ausspricht. Wir haben ihre Einschätzung geteilt, dass es der Klarheit halber erwähnt werden muss und deswegen drin gelassen.
Viel mit F, also Fotze, muss ich sagen, weil es kann nicht alle. Also wirklich so Beleidigungen, die sowohl auf meine Identität als Frau als auch auf meine Identität als schwarze Person. Es gab Bedrohungen, also zum Beispiel, ja, du sollst dich selbst umbringen oder du sollst sterben. Es gab auch Menschen, die einfach nie, also sehr ableistische, so du bist behindert, du bist dumm, du hast kein Gehirn. Also das kam auch sehr viel. Ich habe jetzt verdrängt, glaube ich, alles, was es dabei gab. Aber ja, es war auf jeden Fall digitale Gewalt. Das kann man nicht anders sagen. Und sexistische Gewalt, rassistische Gewalt. Ich bin selbst auch ohne Behinderung, deswegen habe ich keine ableistischen Gewalt erfahren. Ich selbst, aber das war auf jeden Fall sehr diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderung. Auf jeden Fall, ja.
Sexismus, Rassismus. Auch für Behindertenfeindlichkeit und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung gibt es einen Ismus. Ableismus, vom Englischen ableism. Dort heißt behindert disabled. Solche Ismen sind tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Beispiel Rassismus. Der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. nennt alleine für 2021 816 rassistische Straftaten. Das sind mehr als 2 Straftaten pro Tag. Und da ist der Alltagsrassismus gar nicht mit eingeschlossen. Den Jahresbericht des VBRG sowie einige interessante Beiträge über Rassismus, Sexismus, Ableismus, Antisemitismus und LGBTQI-Feindlichkeit haben wir euch in den Shownotes verlinkt. LGBTQI steht übrigens für lesbisch, schwul, bi, transsexuell, queer und intersexuell. Nähere Infos dazu haben wir euch ebenfalls verlinkt.
Ich behaupte, ahnen zu können, wie fertig es einen machen kann, solche sexistischen und rassistischen Nachrichten immer zu bekommen. Und frag mich, wie es Emilia wohl ging.
Und wie hast du reagiert? Also konntest du es von dir irgendwie ein bisschen fernhalten oder hat dich das wirklich persönlich auch angegriffen?
Es hat mich getroffen, weil ich mich unsicher gefühlt habe. Plötzlich. Ich dachte mir, okay, ja, bin ich jetzt sicher? Ich bin mit meinem Sohn, ich komme aus der Schule. Also diese ganze Gewalt hat eben mein Sicherheitsgefühl sehr beeinträchtigt. Und eine Woche später oder so hatte ich bei mir zu Hause einen Schlüsseldienst und sie haben ein Schloss, ein neues Schloss gebaut, so sicheres Schloss. Das war für mich nötig, um mich sicherer zu fühlen. Und gleichzeitig hatte ich Angst vor den Konsequenzen in dem Moment, weil sowohl The North Face als auch viele andere Menschen haben ihre Solidarität gezeigt. Also The North Face hat sich auch nicht so öffentlich wirklich stark und klar positioniert, aber im Hintergrund waren sie auch im Kontakt mit mir und haben mich auch gesichert, dass sie auf jeden Fall auf meiner Seite sind, was auch nicht klar war für mich. Ich hatte sogar Angst, dass sie, also Angst, was heißt Angst? Aber ich dachte mir, sie könnten durchaus mich anrufen und sagen, du Emilia, das ist uns zu übel jetzt, wir hören die Kooperation an, du wirst nicht mehr in dem Committee sein, das ist zu viel für uns. Und dann wäre ich komplett alleine gewesen. Ich hatte Angst auch, dass ich dadurch Einkommensquellen verliere, ich wusste nicht, in welche Richtung das gehen würde.
Ja, dann Solidarität zu erfahren, ist, glaube ich, richtig wichtig.
Absolut.
Das ist übrigens etwas, das viele vergessen. Hate-Storms können an die finanzielle Existenz gehen. Manche Menschen sagen Betroffenen von digitaler Gewalt, naja, dann geh doch offline, lösch deinen Account, zieh dich zurück, mach den Laptop zu und puff, das Internet ist verschwunden, es passiert nicht mehr. Aber davon abgesehen, dass wir alle das Recht haben, uns sicher im Internet bewegen zu dürfen, hängen zahlreiche berufliche Existenzen vom Netz ab. Ob Person der Öffentlichkeit oder nicht. In den Shownotes haben wir euch 10 Tipps verlinkt, wie ihr einen Shitstorm überstehen könnt. Zu den wichtigsten zählen: erstmal durchatmen und Ruhe bewahren. Zeitnah reagieren und selbst nicht auf das Niveau der HaterInnen hinabsteigen. Und wie immer gilt, Unterstützung findet ihr bei HateAid.
Ja. Du hast schon gesagt, du hast ein neues Schloss dir machen lassen. Hast du andere Schritte unternommen, um dich irgendwie zu schützen oder auch um zum Beispiel, wenn da justiziable Inhalte waren, um dagegen vorzugehen?
Ja, also ich bin extrem dankbar, also euch dankbar, HateAid, weil ich wurde dann kontaktiert, also von euch, und das hat mir immens geholfen, weil ich war ein bisschen verloren. Ich wusste nicht so, wo ich anfangen sollte. Ich hatte auch einen Antrag auf Ankunftssperre. Oder ich wusste, ich musste das machen, auch schon seit einem Jahr, aber ich hatte es nicht gemacht, weil es ein bisschen aufwendig ist. Und dann wurde ich von euch geholfen und mir wurde gesagt, okay, genau, was ich machen soll. Ich hatte ein Begleitschreiben. Ich fühlte mich sehr unterstützt von einer Institution, die sich auch gut auskennt. Und das war wirklich unschätzbar, diese Hilfe zu haben, weil es hat auch viel Zeit gespart. Und ich wusste, okay, ich bin jetzt nicht alleine. Also es gibt eine Struktur, die sich auch drum kümmert, falls irgendwas ist. Und ich bin in guten Händen. Und ja, in diesem Sinne finde ich die Arbeit von HateAid super, super wichtig, weil ohne diese E-Mail, ja, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte einfach weitergemacht wie sonst, ja.
Ich glaube, das freut bestimmt die KollegInnen aus der Beratung, die hören hier auch zu. Die freut das sicher sehr.
Apropos KollegInnen aus der Beratung. Hören wir doch mal von Benno Falkenhausen, der bei HateAid arbeitet, was es mit der von Emilia erwähnten Auskunftssperre auf sich hat.
Ja, tatsächlich ist es in unseren Augen ein großes Problem, dass eigentlich jeder beim Einwohnermeldeamt Daten abfragen kann über jeden anderen. Das geht relativ problemlos und man muss das leider aktiv sperren, wenn man das nicht haben möchte. Und dafür gibt es eben diese Melderegister-Auskunftssperre. Die muss man bei seinem zuständigen Einwohnermeldeamt beantragen. Und leider ist es aber auch so, dass das den Einwohnermeldeamtern vorbehalten bleibt, diese Sperre einfach einzurichten oder eben diesen Antrag abzulehnen. Und was da aber total hilft dabei und unterstützt, ist, wenn man eben ein Empfehlungsschreiben zum Beispiel von einer Beratungsstelle hat, das diese Sperre befürwortet. Und solche Schreiben stellen wir immer wieder auch aus und unterstützen damit Betroffene wie Emilia, ebenso eine Melderegister-Auskunftssperre zu bekommen.
Du bist, das hast du jetzt auch schon anklingen lassen, auch Expertin für intersektionale Diskriminierung. Das sagt vielleicht nicht allen, die hier zuhören, etwas. Was bedeutet denn Intersektionalität?
Intersektionalität ist einfach eine Perspektive, ein Tool, ein Weg, um Unterdrückung in ihrer Ganze zu verstehen. Das heißt, dabei wird nicht nur auf eine Achse der Diskriminierung fokussiert, wie zum Beispiel Gender oder Hautfarbe, Religion, sondern es schaut, wie die unterschiedlichen Unterdrückungssysteme verschränkt wirken und selbstverstärkend. Und das ist ganz wichtig, weil wenn nur gegen das Patriarchat vorgegangen wird, läuft es oft Gefahr, dass Rassismus in dem Prozess verstärkt wird oder Klassismus. Intersektionalität hilft uns, einfach Unterdrückung holistisch und in der Tiefe anzugehen.
Und mit Blick auf intersektionale Diskriminierung haben ja manche Menschen noch mehr Angriffspunkte als andere eh schon. Dann können sie eben sexistisch angegriffen werden, rassistisch angegriffen werden, ableistisch. Kennst du Anlaufstellen, wohin sich Menschen wenden können, wenn sie online diskriminiert werden?
Also jetzt nicht, nein, tatsächlich. Also ich will hoffen, dass zum Beispiel die Antidiskriminierungsstellen des Bundes oder von Berlin das auch tun, aber ich weiß es nicht. Also von HateAid wurde ich kontaktiert und deswegen habe ich auch keine anderen Wege gesucht, aber das ist, glaube ich, schwierig, gegen digitale Gewalt vorzugehen und deswegen ist es wichtig, dass eine Organisation sich dem Thema widmet und darauf spezialisiert ist und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch Kooperationswege gibt zwischen den unterschiedlichen Anlaufstellen.
Im besten Fall sind Beratungsstellen untereinander vernetzt. Da hat Emilia recht. HateAid hat auch so ein Netzwerk mit verschiedenen KooperationspartnerInnen, das wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Genauso wie Anlaufstellen speziell für verschiedene Zielgruppen wie von Rassismus, Frauen oder LGBTQI-Feindlichkeit Betroffene. Dass es so schwierig ist, gegen digitale Gewalt vorzugehen, liegt in Emilias Augen an Folgendem.
Das wird auch sehr oft verharmlost, ne? Weil es digital ist. Es scheint kaum zu existieren. Da sind keine wahren Menschen, aber doch, da sind wahre Menschen, die dahinter stecken. Und diese Gewalt ist eine reale Gewalt. Also die Wirkung, die es hat, also es ist wie psychologische Gewalt. Es gibt keine Spuren auf dem Körper, die direkt einen Schmerz zeigen. Aber psychologische Gewalt, emotionale Gewalt ist auch trotzdem eine Form von Gewalt.
Und da hat sie vollkommen recht. Welche Auswirkungen psychologische Gewalt haben kann, weiß Benno aus der HateAid-Beratung.
Die Auswirkungen von psychologischer Gewalt sind in vielen, vielen Studien super gut untersucht worden. Und man hat festgestellt, dass es ganz viele Symptome gibt, die aus so einer Gewalterfahrung herauswirken können. Das können Depressionen sein oder so Stresssymptome und Angststörungen bis hin zu vielleicht so posttraumatischen Störungen. Aber auch sowas wie Essstörungen oder Schlafstörungen. Es gibt einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Reaktionen, wie Menschen auf so eine Erfahrung reagieren können. Und uns ist dabei immer wichtig, nochmal festzustellen, dass eben digitale Gewalterfahrungen für den menschlichen Kopf und für die Psyche ganz, ganz ähnlich funktionieren wie Gewalterfahrungen im analogen Leben. Die Psyche kann das nicht trennen. Für die ist es das Gleiche, wenn man auf der Straße angegriffen wird oder im digitalen Raum. Das ist für die Erfahrung und für das Erleben des Menschen genau das Gleiche und total ähnlich und vergleichbar.
Gerade weil digitale Gewalt schwerwiegende Folgen für eure Gesundheit haben kann, ist es wichtig, dass ihr euch bei Bedarf Unterstützung holt.
Du forderst ja eine Welt frei von systemischer Unterdrückung, mit der dann wahrscheinlich alle diese Probleme auch gelöst werden. Was bedeutet systemische Unterdrückung?
Systemische Unterdrückung beschreibt die Art und Weise, wie unser System, das heißt alles, was im System ist, die Gesetze, die Institutionen, also zum Beispiel Institutionen wie Gefängnisse, Ehe, Polizei, da sind eben Institutionen, Finanzmärkte, da sind Institutionen und wie diese Institution und das System auf Diskriminierung basiert. Das heißt, es wird nicht nur durch das System reproduziert, sondern es wird vom System produziert. Und die historische Dimension von systemischer Unterdrückung ist extrem wichtig, weil Unterdrückungssysteme wurden über Jahrzehnte gebaut, verfeinert, entwickelt. Und zum Beispiel die Wissenschaft hat auch in der Hinsicht eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Das heißt, dass die Tatsache, dass Frauen als unterlegen konstruiert wurden, dass schwarze Menschen als unterlegen konstruiert wurden, dass zum Beispiel Transmenschen und queere Menschen als krank, als psychisch krank konstruiert wurden, dass behinderte Menschen als entbehrlich zum Beispiel auch konstruiert wurden, war in der Wissenschaft verwurzelt. Es gab Theorien, es gab wissenschaftliche Theorien, die eben diese Unterlegenheit als Fakt konstruiert haben. Das ist auch ein anderer Aspekt vom System. Das heißt historisch, institutionell, strukturell, ja, und das heißt, Diskriminierung wird nicht nur von Menschen ausgeübt. Also zum Beispiel, wenn ein Mann seine Frau tötet, ist er schuldig? Keine Frage. Aber es gibt auch eine ganze Gesellschaft, die dieses Verhalten erlaubt. Es gibt die Polizei, die das nicht vermieden hat, obwohl die Frau mehrmals sich gemeldet hat bei ihnen. Es gibt eben seinen Freundeskreis, das die Gewalt gegenüber Frauen legitimiert und verharmlost. Es gibt eben die Filme, die wir täglich gucken und die Frauen objektifizieren und als ein Besitz von Männern darstellen, etc. Das heißt also, das ist das System. Und die individuelle Ebene ist lediglich nur auf diesen Mann zu gucken und zu sagen, er ist schuld, er ist das Problem. Nein, er ist das Problem, aber die Gesellschaft, die ihn auch erzeugt hat, die dieses Verhalten erlaubt hat, verharmlost hat und perpetuiert, ist auch das Problem. Das ist systemische Diskriminierung.
Okay, das heißt, wir finden quasi als Grundlage von all dem Hass im Netz und der digitalen Gewalt, das steckt alles in der systemischen Unterdrückung auch.
Absolut. Das ist eine Widerspiegelung, eine Materialisierung von der Gewalt, die auf gesellschaftlicher Ebene zu finden ist. Das ist keine losgelöste, getrennte Sphäre, wo eine besondere Form von Gewalt stattfindet. Also doch, es ist besonders, weil es online ist, weil es sehr oft anonym ist, etc. Aber diese Gewalt kommt nicht aus einem Vakuum. Das heißt, das sind eben Hierarchien, Stereotype, Entmenschlichungsprozesse, die ja in Büchern, in Filmen, in ganz vielen Formate und Medien vorhanden sind. Das heißt, es ist auf jeden Fall Teil davon.
Besteht irgendwie die Hoffnung, können wir das Netz als Werkzeug nutzen, auch dagegen vorzugehen?
Also ja, das Netz ist sowieso ein Medium, ne? Es ist ein Mittel und das heißt, es kommt ganz, ganz, ganz furchtbare, monströsen Sachen aus dem Netz, aber es kommen auch wunderschöne Sachen daraus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt angegriffen werde von Nazi-Trolls, dann kommen auch sehr viele Menschen, die mir ihre Solidarität zeigen und bekunden. Und das ist, glaube ich, ebenso da in dieser Situation hat sich beides vermischt. Einerseits eben diesen Hass und andererseits auch viel Liebe und gleichzeitig sehe, dass ich als Projektionsfläche für etwas bin. Es ist nicht ich, Emilia, meine Person, also die Menschen, die mich gut kennen, nur die kennen mich. Also das heißt, das Bild, was ich online gebe, ist auch ein verzerrtes Bild von wer ich eigentlich bin. Und das heißt, wenn Hass auf mich oder wenn ich die Zielscheibe von Hass werde, dann ist es nicht mich als Person, sondern eine Projektion. Und das ist auch das Gleiche mit Liebe. Das heißt, wenn Menschen mir sagen, ich liebe dich, nein, das ist nicht ich, sondern das, was ich repräsentiere, das, was ich verkörpere. Aber das ist auch in der Wahrheit, also in Real Life sozusagen der Fall, wenn eine Frau auf der Straße gewalttätig behandelt wird oder zu Hause, dann hat es eben mit dieser Projektion von, was Frauen bedeuten in unserer Gesellschaft, den ganzen Hass, was auf uns projiziert wird.
Das mit der Projektionsfläche ist übrigens ein wichtiger Hinweis, um erlebte Gewalt besser verarbeiten zu können. Benno erklärt euch warum.
Ja, in der Beratung merken wir ganz oft, dass dieser Gedanke der Projektionsfläche vielen Menschen hilft. Das schafft einen gewissen Abstand zu dem Hass, der einem da entgegengeschlagen ist und hilft dabei zu verstehen, dass dieser Hass einen nicht persönlich und alleine trifft. Ganz oft ist es ja so, dass man den Hass vielleicht abkriegt, weil man zu einer bestimmten Gruppe zugehört und der Angreifer hasst halt Frauen oder Ausländer oder Linke oder wie immer er das vielleicht nennen möchte. Da merkt man vielleicht schnell, dass das dann auch nur so ganz platte Schubladen und Stereotypen sind, die der Angreifer oder die Angreiferin einem überstülpt. Und diese Erkenntnis hilft dabei, sich eben davon zu distanzieren und das von sich selber und der eigenen Person auch loszulösen. Und wenn man mal genau hinschaut, dann sagt das ja auch vielleicht viel mehr aus über die angreifende Person als über die, die eigentlich getroffen wird.
Du hast schon gesagt, wir können das Internet nutzen, um die Welt zu verbessern, aber wir können ja vor allen Dingen auch die Politik zum Beispiel nutzen, um etwas zu verändern. Hast du konkrete Forderungen an die Politik oder auch an die Gesellschaft für ein diskriminierungsfreies Internet?
Also an die Politik, ja, einfach, dass es keine Toleranz gibt. Also das sind Kommunikationsmittel und ja, sie sind sehr tief im kapitalistischen System verankert und es geht darum, mehr Daten zu sammeln, mehr Geld zu machen. Aber der Staat sollte eigentlich da sein, um das Wohl der Bevölkerung auch zu schützen. Jetzt sehen wir zum Beispiel, dass die Selbstmordraten bei Jugendlichen, weiblichen Jugendlichen, extrem gestiegen ist, seitdem es Smartphones gibt und seitdem sie eben auf Social Media sind. Das ist ein extremer Fall für politische Maßnahmen, die ergriffen werden sollten. Und das Problem ist, dass die Regierung oder Parlamente, also es ist auch komplex, wie die Gesetze gemacht werden, aber Menschen in Machtpositionen sind nach wie vor überwiegend weiß, männlich und älter. Und deswegen fühlen sie sich da auch persönlich nicht angegriffen und nicht bedroht von diesen Plattformen. Sagen wir mal, dass morgen klar wäre, okay, Männer zwischen 30 und 45 werden durch die sozialen Medien fertig gemacht und die Selbstmordrate bei dieser Bevölkerungsgruppe massiv gestiegen ist, dann können wir sicher sein, dass ab morgen es effiziente Gesetze geben würde gegen Hass im Netz.
Leider hat eine nordamerikanische Studie herausgefunden, dass die Zahl an absichtlich herbeigeführten Selbstverletzungen unter Jugendlichen zwischen 2009 und 2014 um 110% gestiegen ist. In den USA hat sich die Zahl der Suizidversuche zwischen 2008 und 2015 verdoppelt, wobei es die größte Steigerungsrate bei jungen Mädchen gab. Eine englischsprachige Quelle findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr das Gefühl habt, nicht mehr leben zu wollen, gibt es Hilfe. Bitte wendet euch noch heute an die Telefonseelsorge und holt euch Unterstützung. Die Nummer ist die 0800 111 0111. Ihr findet sie auch in den Shownotes.
Also es ist eine Strategie, gegen Personen, die eh schon diskriminiert werden, auch online vorzugehen, um sie aus dem Netz zu drängen, aus dem öffentlichen Diskurs zu drängen. Und das ist somit das Schlimmste, was unserer Gesellschaft passieren kann. Was möchtest du von Mehrfachdiskriminierung betroffenen Personen, insbesondere für ihr Online-Leben, mit auf den Weg geben?
Also ich würde sagen, es ist wichtig, auch sehr klare Grenzen zu setzen und sich nicht diesem Algorithmus Druck aussetzen zu lassen. Das heißt, es ist wichtig auch zu merken, es ist ein Mittel. Es ist hier, um für mich Inhalte in der Welt zu bringen. Es ist für mich auch ein Weg, mich zu connecten mit Menschen, die ähnliche Arbeit machen oder wie auch immer. Oder es ist ein Weg für mich, so coole Witze zu finden, ein bisschen zu entspannen abends. Aber ganz wichtig auch, sich zu schützen davon heißt, im wahren Leben, also es ist auch das wahre Leben, also das heißt, alles, was auf Social Media passiert, ist wahr. Es ist jetzt nicht illusorisch, also im nicht digitalen Leben, im analogen Leben, auch ein Netzwerk zu haben, so ein Unterstützungsnetzwerk zu haben, das da ist. Und ich weiß, dass als das mit The North Face passiert ist, waren meine zwei beste Freundinnen bei mir zu Hause. Sie sind gekommen, unangekündigt, und wir haben zusammen gegessen und ich konnte ein bisschen Abstand halten von dem, was passiert war. Und das war wirklich eine tolle Hilfe, gar nicht darüber zu sprechen, nicht am Handy zu sein und zu sehen, was kommt noch. Und weil es auch viele Menschen, die mir das schicken, es passiert oft, dass ich also auch diffamiert werde und mir wird das geschickt, guck mal, was die und die gesagt hat. Und sehr oft entscheide ich für mich selbst, nein, ich werde das einfach sein lassen. Ich werde nicht damit engagieren, weil was es bringt, ist nicht meine Energie wert. So. Und das ist das, also immer ein Bewusstsein dafür zu haben, wie wir unsere Energie verwenden, in was und in wem wir unsere Energie investieren.
Du bist ja auch auf Instagram vermutlich sehr in so einer Aktivismus-Bubble unterwegs. Und was wir bei HateAid mitbekommen, ist, dass da teilweise auch der Ton unter AktivistInnen untereinander optimierungsbedürftig ist. Gibt es irgendetwas, was du all deinen MitkämpferInnen, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen, mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, in aktivistischen Kreisen wohlwollend miteinander zu sein. Wir wollen nicht die Gewalt reproduzieren, die auf uns negativ wirkt. Ne? Das heißt, ich glaube, es gibt auch sehr oft Verletzungen, die nicht verarbeitet werden und Menschen, die sich nicht genug gesehen fühlen. Und ja, also das ist auch ein Problem mit den sozialen Medien, weil alles wird sehr stark individualisiert. Ne? Es wird alles, also es ist ja eben so, unsere neoliberale Rahmenbedingungen und Logiken führen dazu, dass wir sehr oft eben das große Bild aus den Augen verlieren. Und deswegen können solche Dynamiken auf einzelnen Menschen extrem gewaltvoll wirken. Ja, und also ich weiß nicht, was ich denn den Menschen mitgeben kann, außer Wir machen alle Fehler. Wir machen alle Fehler, aber ja, auch wenn wir Fehler machen, dann ist es auch wichtig, sie zu erkennen, sich zu entschuldigen und move on sozusagen. Aber so endlose Streite, wo es darum geht, richtig oder falsch, richtig zu sein oder so. Ich kann verstehen, woher das kommt. Und manchmal, wenn jemand sagt, okay, Rassismus existiert nicht, dann will man schon sagen, so doch, es existiert. Aber auch zu sehen, wann ist die Linie, wann ist es zu viel, wann bringt es etwas, mich jetzt in diesem Streit überzustrapazieren, so meine Energie zu verschwenden.
Wir alle machen Fehler. Wir sollten uns wohlwollend gegenüberstehen. Was für schöne Worte. Ich persönlich glaube, wenn Menschen ein Ziel haben, erreichen sie viel mehr miteinander als gegeneinander. Und sie geben ein Beispiel an Diskussionskultur. Denn für uns alle gilt, lasst uns respektvoll miteinander umgehen, auch wenn wir gegensätzlicher Meinung sind. Mit beleidigenden Hassbotschaften kommen wir nicht weiter. Ich finde, die heutige Folge hat nochmal eine ganz andere Perspektive auf digitale Gewalt gegeben. Es kam in mehreren Gesprächen auf, dass wir auf keinen Fall zwischen offline und online, analog und digital trennen dürfen. Aber jetzt ist mir nochmal deutlich geworden, wie tief verwurzelt diskriminierende Strukturen in unserer Gesellschaft sind. Dass Hass im Netz nicht einfach mit dem Internet aufkam, sondern seinen Ursprung in unserer Geschichte hat. Digitale Gewalt ist kein für sich alleinstehendes Problem. Zwei weitere Dinge, die ich mir auf jeden Fall mitnehme: Hate-Storms sind nichts, wo man einfach den Laptop zuklappt und gut ist. Sie können existenzgefährdend sein. Und es gibt die Möglichkeit einer Melderegister-Auskunftssperre und HateAid kann dabei unterstützen. Solltet ihr im Internet von Diskriminierung, Beleidigung und Bedrohung betroffen sein, wendet euch an HateAid. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Was bedeutet das Internet für dich?
Das heißt Ressource vor allem. Für mich ist das Internet eine Ressource. Ich bin sehr dankbar persönlich, dass so viele Stimmen, die in den Mainstream-Medien bisher marginalisiert wurden und unsichtbar gemacht wurden, einen Platz gefunden haben. Und das hat eben unsere Perspektiven diversifiziert und dafür bin ich vor allem dankbar. Also ich sehe, dass mein Sohn, er ist 7 Jahre alt und er weiß, er hat schon sehr gut verstanden, er hat Zugang zu allem, egal was er wissen will. Er sagt, guck nach. Also ich finde es anstrengend, weil manchmal fragt er so, ja, weißt du, Sachen, die sehr schwierig sind auch zu googeln, aber die ich auch durchaus googeln könnte. Ja, das ist eine unerschöpfbare Quelle an Wissen, an Quellen. Das ist schon sehr powerful, ne, wenn man drüber nachdenkt, weil ich bin auch in einer Zeit ohne Internet groß geworden. Also Internet gab es erst, als ich 20 war oder so. Und das war nur MSN und E-Mail so. Aber es hat sich verändert. Aber da finde ich das auch manchmal schwierig, dass es alles zu schnell geht, dass wir nicht genug Zeit nehmen, um tief in einem Thema einzutauchen, weil wir eben ständig Zugänge haben. Und wir nehmen nicht genug Zeit, um Sachen zu memorisieren zum Beispiel, um sie wirklich zu begreifen, weil wir wissen, ich kann jederzeit nochmal nachlesen.
Für diesen Einblick und für alle Erkenntnisse sowie für das Teilen Ihrer Geschichte nochmal einen herzlichen Dank an Emilia Roack und danke euch fürs aufmerksame Zuhören. Empfiehlt unseren Podcast gerne weiter und bewertet uns auf Spotify und Apple. Nächste Woche haben wir Risata zu Gast in Über Hassreden. Er ist ein Cosplay-begeisterter Gamer und Streamer und gibt Einblicke in die Gaming-Kultur. Wusstet ihr, dass Twitch-Chats gerne mal politisch gekapert werden? Ihr wisst noch nicht mal, was Twitch ist? Dann abonniert uns und verpasst keine Folge. Wenn ihr in der Zwischenzeit Betroffene von digitaler Gewalt unterstützen wollt, geht auf hateaid.org/spenden. Jeder Euro hilft. Bis zum nächsten Mal, eure Samira El-Wassil.
Über Hassreden ist ein Podcast von HateAid, gefördert vom Bundesministerium der Justiz, produziert von Pool Artists.